Monet, Renoir, Pissarro, Sisley und Degas folgten in ihrer Malerei der Natur, wie man es damals nannte. Sie waren Impressionisten. Sie malten nur das, was ihre Augen sahen. Gab es aber eine Wirklichkeit hinter den Lichtwellen, die ihre Augen erreichten? Nach 1885 brachte Monet diese Entwicklung zum Durchbruch. Aber die Wirklichkeit wurde so immer mehr zum Traum. Mit dem Impressionismus öffneten sich die bildenden Künste dem Gedankengut der Moderne. Als die Wirklichkeit zum Traum wurde, begann der Impressionismus zu verfallen. Diese Männer, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat, das waren alles große Nachimpressionisten, spürten das Problem, spürten den Verlust an Bedeutung. Sie suchten eine Lösung des Problems. Sie wollten wieder zurückfinden zur Wirklichkeit, zum Absoluten, hinter den individuellen Erscheinungen, hinter dem Besonderen. Letztlich scheiterten sie. Ich will nicht sagen, dass diese Maler immer ganz bewusst nach ihrer Weltanschauung gemalt hätten. Vielmehr, dass sich ihre Weltanschauung oft in ihrem Lebenswerk widerspiegelt. Cézanne reduzierte die Natur auf das, was er für ihre geometrischen Grundformen hielt. Dabei suchte er nach dem Allgemeinen, das alle Besonderheiten in der Natur zusammenfassen würde. Das erklärt den zerstückelten, bruchstückhaften Charakter seiner Bilder. In seinem Badenden ist sehr viel Frische und Vitalität und eine wunderbare Ausgewogenheit im Bild als Ganzen. Aber er gestaltete nicht nur die Natur, sondern ebenso den Menschen auf seine bruchstückhafte Weise. Ich möchte betonen, dass ich diese Menschen als Menschen nicht unterbewerte. Liest einer Van Goghs Briefe, wird ihn das Leid dieses sensiblen Menschen tief betroffen machen. Auch liegt es mir fern, ihr malerisches Talent zu unterschätzen. Ihr Werk zeugt oft von großer Schönheit. Aber ihre Kunst verbreitete die Anschauung des modernen Menschen, für den die Einheit des Lebens zerstückelt war. Darin folgte sie der Philosophie, die die Welt nicht mehr als Ganzes sah, sondern als ein Chaos von Einzelerscheinungen. Im Jahre 1912 schrieb Kandinsky in einem Artikel, in dem er sagte, dass die alte Harmonie, die Einheit des Wissens verloren gegangen sei, etwas sehr Interessantes. Es gäbe nunmehr zwei Möglichkeiten. Extreme Abstraktion oder extremen Naturalismus. Beide, sagte er, seien gleichrangig. Mit diesem Bild wurde die moderne Kunst geboren. Picasso malte es 1907. Er nannte es Les Demoiselles d'Avignon. Es vereint Cézannes Art der Stilisierung mit Gauguins Konzept vom edlen Wilden und der Verwendung der Form afrikanischer Masken, die in Pariser Künstlerkreisen damals Mode waren. In großer Kunst geht Technik Hand in Hand mit Weltanschauung. Und die Technik der Stilisierung passt hervorragend zur Weltanschauung des modernen Menschen. Es ist die Sicht einer zerstückelten Welt und eines zerstückelten Menschen. Der Bruch mit der Kunst der Renaissance, die auf der rein humanistischen Hoffnung des Menschen beruhte, war vollständig. Hier wird der Mensch nicht mehr als Mensch gesehen. Das Menschsein ist verloren. Im Hinblick auf eine Abteilung von Picassos privater Sammlung seiner Werke sagt David Douglas Duncan: Natürlich war keines dieser Bilder ein richtiges Porträt, sondern die Prophetie einer ruinierten Welt. Aber Picasso selbst konnte nicht leben mit diesem Verlust des Menschlichen. Als er sich in Olga und später in Jacqueline verliebte, zeichnete er sie keineswegs abstrakt als zerstückelte Wesen. In entscheidenden Stadien ihrer Beziehung porträtierte er sie mit all seinem Genie, wie sie wirklich waren, und mit ihrem ganzen Menschsein. Auch seine Kinder malte er selten in einem verzerrenden modernen Stil. Ich möchte damit nicht behaupten, und zwar keinesfalls, dass Freundlichkeit und Menschlichkeit völlig fehlen in der modernen Kunst. Aber als sich die Techniken der modernen Kunst entwickelten, wurde die Darstellung des Menschlichen zunehmend abstrakter. Das Gegenteil der Zertrümmerung wäre wohl die Einheit. Und die alten Philosophen waren überzeugt, dass diese Harmonie auf einer rein humanistischen Basis zu erreichen sei. Und dann gaben sie es auf. Und das moderne Denken akzeptiert die Zertrümmerung als eine Niederlage. Eine unbezweifelbare Niederlage. Weil dem autonomen menschlichen Geist eines versagt bleiben wird, die Harmonie der Gedanken und des Lebens. Mit Harmonie, da meinen wir das, was alles einschließt, alle Gedanken und alles Leben. Und sie kann verwirklicht werden, wenn Gott tatsächlich gesprochen und nicht geschwiegen hat. Und uns die Tatsachen verkündet hat, die der Mensch aus eigener Kraft nicht findet. Da ist eine Einheit, in der wirklich all die wunderbare Vielfalt des Lebens, um die wir wissen, ihren einheitlichen Platz hat. Sei es im Bereich der Forschung oder in den Werten oder im Leben. Es war der Dadaismus, der die Lehre alles beruhe auf Zufällen zu ihrer logischen Schlussfolgerung führte. Nämlich, dass alles völlig absurd sei. Die Menschheit eingeschlossen. Dieses ist Marcel Duchamps Nackte, die eine Treppe hinuntergeht. Duchamp hat wohl diese Absurdität aller Dinge und auch die des Menschen am deutlichsten erkannt und bewusst gemacht. Hier führte er die Abstraktion noch weiter. Der Mensch verschwindet völlig. Er erkannte, dass die Absurdität aller Dinge auch die Absurdität der Kunst mit einschließt. Dies ist eines seiner Kunstobjekte. Er nahm einfach den nächstbesten Gegenstand und signierte ihn. Die Philosophen, etwa seit Rousseau, Kant, Hegel und Kierkegaard und so weiter, hatten es aufgegeben, die Einheit von Leben und Wissen zu erhoffen und kamen so zu einem gebrochenen Verhältnis zur Wirklichkeit. Und die Maler malten das eben auf diese ihre Weise. Die Künstler aber, bekanntlich sensitive Menschen, kamen eben schneller zu einer Folgerung aus dieser Erkenntnis und die besagte, dass sämtliche Dinge nichts weiter sein können als absurd. Der Amerikaner Jackson Pollock zeigt vielleicht mit seiner Malerei am deutlichsten, dass für ihn alles Zufall ist. Mit dieser Methode schuf Pollock einige seiner Kunstwerke. Seine Bilder sollen bewusst Zufallsprodukte sein. Aber halt, ist nicht doch Ordnung in diesen Farblinien? Ja, denn es war nicht wirklich der Zufall, der auf seine Leinwand eingewirkt hat. Das Universum hängt nicht vom Zufall ab. Es hat seine Ordnung. Die Bewegungen der schwingenden Farbbüchsen folgen nämlich genau den Gesetzmäßigkeiten des Weltalls. Das Universum ist nicht so, wie es diese Maler gern hätten. Es war eine bankrotte humanistische Philosophie. Sie hat uns gelehrt, Vernunft führt zum Pessimismus. Und Optimismus kann sich nur entwickeln im nicht-rationalen Bereich. Diese Grundidee fand Eingang in die bildende Kunst und dann in die klassische Musik und sogar in die volkstümliche Musik. Diese Entwicklung begann mit Beethovens letzten Streichquartetten. Sie sind noch nicht eigentlich modern zu nennen, aber sie unterscheiden sich von der vorhergehenden Musik. In Frankreich war Claude Debussy der Veränderer hin zur modernen Musik. Viele von uns bewundern und genießen seine Musik sehr. Aber Debussy wies nun einmal die Richtung noch nicht zur totalen Auflösung der Harmonie. Das geschah erst später in Deutschland, sondern zur Auflösung der Form, nämlich der klassischen musikalischen Form, und zwar parallel zur Malerei. Es war eine impressionistische Abstraktion, die großen Einfluss hatte auf fast alle nachfolgenden Komponisten seriöser Musik, wie auch auf die späteren Formen des Jazz und der Rockmusik. In Deutschland kamen nach Beethovens späten Quartetten erst Wagner, dann Mahler, schließlich Schönberg mit seiner Zwölftonskala. Das ist unaufhörliche Variation, aber ohne versöhnenden Abschluss. Dies ist Musik von Karl-Heinz Stockhausen. Sie hören gerade die erste veröffentlichte Komposition elektronischer Musik. Stockhausen arbeitete auch daran, das Element des Zufalls mit einzubeziehen. Das bringt ihn in Verbindung zu John Cage. Für John Cage wird das Universum von Zufällen beherrscht. Um das auszudrücken, produziert er seine Musik mit Hilfe von Zufällen. Cages Musik war schließlich nur noch schieres Geräusch. Bezeichnenderweise nannte er seine Komposition Musik für Marcel Duchamp. Auch Cage konnte diese Vorstellung von einem auf Zufall basierenden Universum nicht durchhalten, denn sie steht mit dem wirklichen Universum im Widerstreit. Cage war ein leidenschaftlicher Pilzsammler. Er sagte selbst: Mir wurde klar, dass ich sehr bald ein toter Mann wäre, wenn ich Pilze nach meiner Zufallsmethode sammeln würde. Seine Theorie vom Universum stimmte eben nicht mit der Wirklichkeit des Universums überein. Warum wird etwa ein Flugzeug mit größter Sorgfalt konstruiert? Und warum ist, was Cage produziert, nur ausgesprochener Lärm? Einfach deshalb, weil ein Flugzeug in der wirklichen Welt fliegen muss. Und in dieser wirklichen Welt gibt es auch für das Fliegen Gesetzmäßigkeiten. Die Welt ist nicht so, wie es Cage in seiner Musik und Pollock in seiner Malerei auszudrücken versucht. Und weil die Musik von John Cage auch nicht dem Menschen entspricht, musste er sie immer spektakulärer machen, um überhaupt noch Interesse zu erwecken. Hey! Was für ein Gegensatz zu Bach, dessen Musik so stark variiert, doch stets zu einer Auflösung führt. Bach war als Christ davon überzeugt, dass es für den einzelnen Menschen wie für die Geschichte eine Auflösung, eine Erlösung gibt. Wie seine Musik damals von der Lehre Martin Luthers, also der Reformation, beeinflusst wurde von jener Weltsicht, so beeinflusst heute die moderne Weltsicht nicht weniger die moderne Musik. Ist das noch Kunst? Ist das nicht eher ein bloßes philosophisch-intellektuelles Denkspiel? Ab abgesondert von der Pracht des Universums und der Fülle menschlichen Daseins. In ihrer Entwicklung zur intellektuellen Spielerei produzierte sie statt eines Kunstwerkes oft exemplarische Antikunst-Kunst. Nach Philosophie, bildender Kunst und Musik wurden Lyrik, Drama und Roman zu Trägern dieser Idee. In der angelsächsischen Welt markierte Eliot das wüste Land dieser Veränderung.
Le Prince d'Aquitaine de la Tour Abolie. Diese Scherben habe ich gestrandet, meine Trümmer zu stützen. Why then I'll fit you. Hieronymus mad again. Data. Dayadvam. Damyata. Shanti. Shanti. Shanti.
Wir sehen, er formulierte eine abstrakte Botschaft in Form einer abstrakten Poesie. Genau wie Picasso bahnbrechend war für die abstrakte Darstellung des Lebens in Les Demoiselles d'Avignon, so begann in der angelsächsischen Welt die moderne Poesie mit T.S. Eliots The Wasteland. Jedoch, Eliot bekehrte sich zum Christentum und seine Poesie entwickelte sich fort vom Wüstenland. In zunehmendem Maße wurden philosophische Aussagen nicht mehr in echten philosophischen Abhandlungen gemacht, sondern in Romanen und anderen Kunstgattungen. Von Sartre erschien Der Ekel, von Camus Der Fremde und Die Pest und von Simone de Beauvoir Sie kam und blieb. In den 60er Jahren wurden viele entscheidende philosophische Aussagen durch den Film vermittelt. Dadurch erreichten sie einen viel größeren Personenkreis, als es jemals durch die Malerei oder Literatur, ganz zu schweigen von philosophischen Schriften, der Fall gewesen war. Unter diesen Filmen waren Das Schweigen von Bergmann, Julia und die Geister von Fellini, Blow Up von Antonioni und Belle de Jour von Buñuel. Sie zeigten anschaulich und besonders eindringlich, wie es ist, wenn Menschen nur noch Maschinen sind. Und auch, wie es ist, wenn der Mensch im Bereich des Nichtrationalen zu leben versucht. In der Sphäre des Nichtrationalen ist es ganz unmöglich zu unterscheiden zwischen Recht und Unrecht. Oder selbst zwischen dem, was objektiv wahr ist, und dem, was Illusion ist oder Fantasie. Ein gutes Beispiel dafür ist Antonionis Film Blow Up. Die Reklame für den Film kündigte einen Mord ohne Schuld an, eine Liebe ohne Sinn. In diesem Film gibt es keine gültigen ethischen Kategorien mehr und auch keine menschlichen Werte. Blow Up hat keinen Helden. Es gibt nur noch Antonionis Anti-Helden. Und schließlich die Kamera mit ihrem Klick, Klick, Klick. Alles Menschliche ist verschwunden. Ein paar von den Filmen dieser Periode gingen sogar noch weiter. Letztes Jahr in Marienbad, Julia und die Geister, Die Stunde des Wolfs und Belle de Jour. Sie brachten noch Gewichtigeres zum Ausdruck. Für den modernen Menschen, der einen Sprung in den Bereich des Nichtrationalen macht und so versucht, ohne die Vernunft Optimismus zu finden, gibt es nicht nur keine menschlichen und moralischen Maßstäbe, sondern es gibt auch keine Gewissheit des Erkennens, keine Kriterien, nach denen man zwischen Wirklichkeit und Illusion unterscheiden könnte.
Picture has a realistic line. They are no dreams.
Fantasies of the spirit. There's no difference between the dream and the reality.
Pronti a poco. Marisa. Quando prendi il treno.
Bergmann bringt dies klar zum Ausdruck. In seinem Film Die Stunde des Wolfs kann man die Wirklichkeit nicht von der Fantasie unterscheiden. Geschieht das, was der Zuschauer sieht, wirklich? Oder findet es nur in der Vorstellung einer der handelnden Personen statt? Wenn die Menschen nur von sich selbst ausgehen und denken, sie leben in einem Universum, in dem es keinen persönlichen Gott gibt, der spricht, einem Universum, wie es Bergmann andeutete in seinem Film Das Schweigen, dann haben sie keine Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Fantasie und Illusion. Aber Bergmann könnte genauso wenig wie Sartre oder Camus konsequent nach seiner eigenen Einstellung leben. Und darum ist der musikalische Hintergrund für den Film Das Schweigen aus Bachs Goldberg-Variationen. Bergmann sagt, da ist ein schmaler, heiliger Bereich im menschlichen Wesen, wo nur die Musik spricht. Er fügte hinzu, dass in seinem Hause Bachs Goldberg-Variationen gespielt wurden, als er Das Schweigen schrieb. Und dass diese Musik in Kontrast stehen würde zu dem, was in diesem Film ausgesagt werden sollte. Die Christen wissen, wieso Musik anspricht. Sie wissen, dass der Mensch kein Produkt des Zufalls ist. Er ist gemacht nach dem Ebenbild Gottes. Auf dieser Basis ist es ganz verständlich. Musik ist göttlichen Ursprungs. Und weil Gott gesprochen hat in der Bibel, ist hier auch kein Schweigen. Sondern es gibt Richtlinien hinsichtlich moralischer Werte, hinsichtlich menschlicher Werte. Und auch Kategorien, mit deren Hilfe man unterscheiden kann zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Für Leute mit einem humanistischen Standpunkt ist das anders. In der humanistischen Weltanschauung gibt es keine Grundlage für solches Wissen. Nein, das Christentum ist nicht romantisch. Die Bibel denkt nicht romantisch über den Menschen. Der Mensch gilt als gefallen. Der Mensch wird gesehen in seiner Auflehnung. Der Mensch wird gesehen als Aufrührer gegen Gott. Trotz all der Güte Gottes und trotz allem Wissen, das er hat, einerseits vom riesigen Universum, seinem Aufbau, den Möglichkeiten des Menschen und andererseits vom Erfahrungsschatz der Bibel und der Offenbarung in Christus. Der Mensch ist ein Rebell und wir wissen, dass das Christentum nicht eben romantisch denkt. Darüber herrscht gar kein Zweifel. Aber eines gilt dennoch, der Christ ist kein Pessimist. Aus zweierlei Gründen ist er nämlich kein Pessimist. Erstens, die Geschichte geht weiter. Und zweitens ist es ein Bestandteil der Botschaft, dass Christus wiederkehrt. Und das wird das Ende aller Geschichte sein. Aber jeder Christ, der sich bemüht, die Heilige Schrift wirklich zu begreifen und genauso jede Generation, der wird geduldig ringen und sich einsetzen und alles tun, was er kann. Damit nicht nur einzelne Menschen an die christliche Botschaft glauben können, sondern dass die gesamte Kultur geprägt wird durch den einzelnen Christen.